Man kann sich das kaum vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man einen so langen Kinderwunsch hat mit endlich dem Ziel, schwanger zu sein, Mutter werden zu dürfen, Eltern werden zu dürfen und dann in einer Nacht alles wieder zu verlieren. Mir wurde da sozusagen der Boden unter den Füßen weggerissen. Bin dann zum Kinderfriedhof gegangen auf einem Friedhof und habe in meinen Gedanken die Zwillinge dort gelassen.
FFN. Bauch, Beine, Herz. Mit Pauline und Carmen.
Hallo.
Hallihallo.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Weltfrauentag mit einer ganz besonderen und auch ein bisschen anderen Folge. Wir sprechen über das unfassbar vielschichtige Thema, den Kinderwunsch. Kleine Triggerwarnung vielleicht für euch vorab. Wir sprechen über sehr sensible Themen wie Schwangerschaftsabbrüche oder auch Fehlgeburten. Dafür haben wir wirklich mit ganz, ganz viel sehr unterschiedlichen Frauen und auch Medizinern gesprochen, die ihre Geschichten oder ihren Standpunkt mit uns geteilt haben.
Ja, der Wunsch oder eben auch Nicht-Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, beschäftigt ja jede, also wirklich komplett jede Frau im Laufe ihres Lebens mal.
Ja.
Jede von uns wird sich mit der Frage, möchte ich Nachwuchs auseinandersetzen und eine für sich eben individuelle Antwort darauf finden, vielleicht auch finden müssen. Wir versuchen euch in dieser Folge so ein bisschen an die Hand zu nehmen und verschiedene Antworten auf diese Frage zu finden.
Dafür vielleicht erstmal die Familienstatistik aus Deutschland. Momentan leben in Deutschland 12 Millionen Familien mit Kindern und 3 Millionen Alleinerziehende. Die meisten Paare, die Kinder bekommen, leben in einer heterosexuellen Ehe. Die meisten bekommen ein Kind, also im Schnitt bekommt eine Frau 1,35 Kinder, wenn man es ganz genau nimmt. Bei der Geburt des ersten Kindes waren 2023 die Mütter durchschnittlich 30,3 Jahre alt und die Väter im Schnitt 33,2 Jahre. Die Geburtenrate, und das ist ja auch wirklich, was wir seit Jahren beobachten, die sinkt wirklich stetig.
So, und wir möchten uns zum Anfang natürlich auch mit der Frage an sich beschäftigen. Möchte ich Kinder? Was spricht für mich individuell dafür? Was vielleicht auch dagegen? Jetzt müssen wir vielleicht dazu auch nochmal einwerfen, in welchem Alter wir sind.
Ja.
Ich bin ja mittlerweile schon 35, du bist ein bisschen jünger.
28, genau.
Und da spielt diese Frage natürlich in unterschiedlichen Kontexten auch immer eine ganz andere Rolle. Bei mir ist es so, ich bin verheiratet seit ein paar Jahren, lebe mit meinem Mann, ich sag mal, ein durchschnittliches bürgerliches Leben. Und natürlich kommt da an der einen oder anderen Stelle schon mal die Frage, Mensch, wie sieht's denn bei euch mit Nachwuchs aus? Und wir versuchen immer ganz, ganz doll uns bedeckt zu halten, weil wir eben auch im erweiterten Freundeskreis ganz viele ganz unangenehme Erfahrungen mit Fehlgeburten hatten.
Ja.
Und wir einfach nicht möchten, dass das so weiter stigmatisiert wird. Da werden wir im Laufe der Zeit heute auch noch mal ein bisschen länger drauf eingehen. Aber natürlich macht man sich gerade dann, wenn man schon ein bisschen älter ist, und auch das wird heute noch bei uns Thema sein, schon noch mal Gedanken jenseits der 30. Würde ich jetzt schwanger, wäre ich mit 35 auch schon eine Risikogebärende. Wie ist bei dir?
Tatsächlich bin ich relativ offen, was dieses Thema betrifft. Also ich finde es nicht schlimm, in meinem Umfeld darauf angesprochen zu werden, ob ich mal Kinder haben möchte. Allerdings muss man da eben auch ganz klar sagen, dadurch, dass ich eben keine Erfahrung mit einer Fehlgeburt oder ähnlichem hatte, auch nicht bei mir im Freundeskreis, ist das natürlich auch sehr leicht zu sagen. Tendenziell finde ich trotzdem einen offenen Umgang ein Stück weit auch wichtig, damit man eben diese Themen auch enttabuisiert und eben auch zeigt, okay, das kann auch normal sein. Wo ich das allerdings schwierig finde, ist im Arbeitskontext, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass Frauen auch Chancen verbaut werden, wenn wir da zu tief einblicken, wie unsere Pläne da sein könnten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und das ist der einzige Bereich, wo ich unfassbar ungern mit diesem Thema konfrontiert werde.
Da gehe ich komplett mit. Also geht mir genauso. Und gerade im Arbeitsumfeld würde ich mich, glaube ich, einfach dann nicht öffnen wollen oder können, weil mir das dann einfach unangenehm ist.
Absolut.
Aber genau dafür ist diese Sonderfolge heute eben auch da. Wir möchten ein bisschen entstigmatisieren. Wir möchten ein bisschen das Tabu brechen und vielleicht Frauen auch eine Stimme geben, die schon ganz viel leider negative Erfahrungen gemacht haben. Und so individuell wir Frauen auch sind, so individuell sind auch unsere Vorstellungen über unsere Zukunft. Also in manchen Fällen gibt es eine klare Entscheidung gegen Kinder oder es gibt eben auch keine Entscheidung.
Ja, auch ganz wichtig.
Diese Meinungen, die haben wir gesammelt.
Ja, ich bin jetzt 30, aber tatsächlich wurde ich schon vor einigen Jahren darauf angesprochen, mit so Mitte, Ende 20, so von wegen, ja, wenn du dann mal Kinder hast, dann wirst du schon sehen und oh, das wird so toll, wenn du dann mal Mama bist und so, wo ich mir dachte, also ist überhaupt nicht böse gemeint gewesen, natürlich, aber vielleicht möchte ich ja gar keine Kinder, das weiß ich noch gar nicht. Und selbst wenn, dann vielleicht in ein paar Jahren, und ist ja auch nicht verwerflich zu sagen, ey, ich möchte mit, weiß ich nicht, 36, 37 Mama werden. Ja. Aber es wird doch irgendwie oft vorausgesetzt, dass Kinder dazugehören und es dieses Konzept von, hey, ich bin vielleicht mit meinem Partner alleine oder wir holen uns einen Hund oder keine Ahnung, dass das das ist nicht so normal gefühlt. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich habe dann auch gesagt, es war ein Gespräch mit meinem Bruder tatsächlich, der auch total glücklicher Papa ist, von auch meinem total süßen Neffen. Aber ich habe halt gesagt, du, ich finde aktuell zum Beispiel Hundebabys noch süßer als normale Babys. Und er war komplett geschockt. Und ich war so, naja, aber also ich habe andere Dinge im Kopf und das finde ich auch vollkommen okay.
Ich habe jetzt zum Beispiel wieder den Fall, dass ich im Mai auf einer Hochzeit bin. Und dann sind diese typischen Fragen dann einfach wieder, das wird auch kommen, weiß ich jetzt schon. Naja, du bist Single, Ü30 oder Mitte 30. Wie sieht's denn so aus mit Partnern und Kindern? Und wenn, dann brauchst du ja langsam wirklich einen Partner, damit du so langsam in die Richtung Kinder gehen kannst. Und das setzt viele Frauen auf jeden Fall auch unter Druck, weiß ich auch von verschiedenen Freundinnen von mir, die halt auch ähnlich Ü30 und Single sind und so. Ich persönlich versuche mich dabei jetzt nicht so von stressen zu lassen, weil ich würde auch nicht ablehnen, dass ich keine Kinder haben möchte. Ich habe sogar schon mal tatsächlich drüber nachgedacht, das aber klingt jetzt viel negativer, als es gemeint ist, ist es überhaupt nicht, dass ich mir auch vorstellen kann, wenn der passende Partner nicht da ist, ob ich irgendwann anfange, Eizellen einzufrieren und das quasi eigens in die Hand nehme und sage, ich möchte ein Kind haben, wenn der Partner nicht da ist, dann ist es halt so. Ich bin aber glücklich, ich habe tolle Freundin, schönes Umfeld. Also ich glaube, es ist egal, ob man Kinder haben will oder nicht, es ist beides total in Ordnung. Ich habe auch eine Freundin, die schon zu Schulzeiten gesagt hat, sie will keine Kinder haben und es ist auch bis heute so, sie ist auch Mitte 30. Und auch sie muss sich das immer wieder anhören. Naja, willst du nicht doch, aber das ist doch eigentlich normal und Frau und bla bla bla. Und sie ist bis heute, sagt sie, kann sie sich für sich nicht vorstellen.
Also zwei wirklich starke Meinungen.
Total.
Zwei Sachen möchte ich da an dieser Stelle nochmal sagen. Also erstens, wir haben uns ja auch einen Hund geholt, bevor wir überhaupt irgendwie über das Thema Kinderplanung mal nachgedacht haben. Und da war tatsächlich auch von ganz vielen Seiten, naja, dann fangt ihr wahrscheinlich mit dem Hund erstmal an und später kommen Kinder. Wo ich mir denke, nein, es kann trotzdem sein, dass wir diesen einen Hund holen, dass wir uns auch 80 Hunde holen und niemals Kinder bekommen. Das ist ja unsere freie Entscheidung.
Total.
Also das kann ich leider sehr gut nachempfinden. Und das zweite Thema, was ich auch schwierig finde, ist gerade so auf das Alter gesehen und eben dieses, naja, irgendwann wird dir das nochmal anders gehen.
Ja,
also diese Bevormundung in gewisser Weise. Ne?
Total, und das ist ja etwas, was man auch oft schon als Jugendliche gesagt bekommt. Oder wenn man so mit 18 das erste Mal überhaupt drüber spricht, wie sieht das eigentlich mal so aus? Mag man Kinder, mag man keine Kinder? Dass man oft diesen Satz hört, naja, das wird schon noch kommen.
Ja.
Also ich kenne zum Beispiel auch eine Freundin, die hat immer gesagt, nee, ich mag Kinder nicht so, also ich möchte nicht unbedingt ein Kind.
Ja.
Und dann kam immer dieser Satz, naja, das wird sich noch ändern. Warte mal ab, bis du groß bist. Aber es ist ja auch in Ordnung, wenn sich das nicht ändert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch wieder diese gesellschaftliche Meinung, die da einfach immer noch ganz, ganz stark in eine Richtung geprägt ist.
Total. Und auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es auch eine ganz, ganz lange Zeit so, dass ich irgendwie gesagt habe, so, ich kann mit Kindern gar nichts anfangen und ich weiß überhaupt nicht, also ich sehe mich als Mutter auch nicht. Mittlerweile denke ich mir, ja, das ist irgendwie alles okay, auch mit meinen Patenkindern. Ich komme mit denen super zurecht, bin aber dann auch froh, wenn ich die wieder abgeben kann.
Ja, auf jeden Fall. Wenn sich eine Frau Kinder wünscht, sind ja auch ganz viele Faktoren entscheidend. Wir haben es eben schon mal angerissen. Lebt sie in einer Partnerschaft? Kann sie sich vorstellen, auch allein beispielsweise über eine Samenspende ein Kind zu bekommen und aufzuziehen? Und wie sind eigentlich die körperlichen Voraussetzungen? Da wir in einer alternden Gesellschaft leben, unser Körper und unsere Altersvoraussetzung, Kinder zu bekommen, damit aber nicht mitwächst, sind wir im Alter eben definitiv limitiert. Ab 35 Jahren, du hast es schon gesagt, gilt eine schwangere Frau bereits als risikoschwanger. Ich war in der Kinderwunschklinik in Hildesheim und habe mit Dr. Lanowski auch über dieses Thema gesprochen. Und er hat nochmal erzählt, was für ihn bei uns in der Gesellschaft deutlich zu kurz kommt.
Es wird zu Recht ja in Schulklassen über Verhütung gesprochen. Das ist auch in Ordnung natürlich. Es wird mir oder unsere Produktionsmedizinern zu wenig über Fruchtbarkeit gesprochen. Und da sollten wir, denke ich mal, gesellschaftlich auch einen Switch machen. Denn die Fruchtbarkeit fängt bei Frauen ab 35, bei Männern in den 50ern an zu sinken. Und wir haben dann schon ein Alter ab 44, 45, wo wir tatsächlich mit den in Deutschland zugelassenen Therapien keine Therapie mehr anbieten können. Das war die Bitte, auch an die Patienten nicht zu spät zu kommen. Suchen Sie Rat auf in Kinderwunschzentren bei Experten. Ich möchte auch mit einem Irrglauben aufräumen, dass man das alles selber bezahlen muss oder dass es immer gleich in einer sogenannten künstlichen Befruchtung mündet. Das ist nicht so. Die Diagnostik ist Leistung der Krankenkassen und auch bei den Therapien gibt es Zuschüsse durch die gesetzlichen Krankenkassen.
Fand ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt und auch gerade dieser Aspekt mit der Fruchtbarkeit. Mhm. Ich habe daraufhin mal überlegt, wie war denn das bei mir in der Schule und ich glaube, wir haben nicht ein einziges Mal über Fruchtbarkeit gesprochen. Nee. Also Verhütung, ein Riesenthema. Ja. Hier Kondom, hier Pille.
Ja.
ganz, ganz groß gemacht. Aber Fruchtbarkeit, ein so wesentlicher Bestandteil unserer Weiblichkeit auch und auch unserer Männlichkeit, ja, wird nicht thematisiert. Und das fand ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt.
Absolut. Und auch das haben wir ja am Anfang der Folge schon gesagt und da bleiben wir bei, ist nochmal sehr, sehr wichtig. Wir möchten heute auch über Tabus sprechen und der Weg in die Kinderwunschklinik ist tatsächlich relativ üblich. Ja. Es gibt wahrscheinlich auch in eurem Freundeskreis viel mehr Paare, die eine Kinderwunschklinik zumindest mal besucht haben und sich haben beraten lassen, als ihr denkt. Wir hören jetzt den sehr besonders emotionalen Fall eines Vaters, der jahrelang darum gekämpft hat, endlich ein Kind zu bekommen.
Je mehr man sich dann damit auch beschäftigt hat, umso emotionaler ist es halt auch geworden. Man sieht auf der einen Seite die Frau, also ich sehe meine Frau und denke mir, oh, jetzt geht's ihr damit auch wirklich nicht gut. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich sie unterstützen? Wie kann ich ihr helfen, damit sie auch wieder zu Kräften kommt? Aber auch bei mir hat sich in dem Moment natürlich vieles getan. Auch die Frage, warum ist das jetzt so? Warum ausgerechnet wir als Paar, die sich so sehr auch Kinder wünschen, und warum will das jetzt einfach nicht funktionieren? Und diese Last, die man dann mit sich rumschleppt, ob zu Hause, privat oder auch im Berufsleben, es hemmt einen. Das Tolle ist dann im Endeffekt dann doch das Ergebnis. Wenn man hartnäckig bleibt, diese ganze Achterbahnfahrt zigmal durchgefahren hat, wir hatten zum Glück nur zwei dieser Achterbahnfahrten, und dann sieht, dass das Endergebnis inzwischen ziemlich genau 6 Monate alt ist. Entschuldigung. Weil dieses Endergebnis 6 Monate alt ist, jetzt langsam schon laufen möchte, bevor es krabbeln kann, kerngesund ist und dann einfach merkt, hey, es hat sich alles gelohnt.
Ja, das glaube ich.
Absolut. Und diese mehreren Anläufe sind eben so normal. Also viele dieser Schicksale hat ja auch Dr. Lanowski aus Hildesheim hautnah miterlebt und begleitet. Er berät Paare mit einem Kinderwunsch, die nach oft ja ganz vielen Monaten, teilweise auch Jahren ohne Erfolg immer noch zu ihm kommen. Dr. Lanowski hat mir auch nochmal erzählt, wie normal eben diese mehreren Versuche sind.
Wenn es Richtung Therapie geht, dann sage ich den Frauen, das kann man in unserem Fachgebiet auch sehr gut machen, aufgrund der Datensätze, die wir haben, schon wie hoch die Chancen sind pro einem Versuch, aber was fast viel wichtiger ist, ist diese sogenannte kumulative Schwangerschaftsrate zu sehen, also wie wahrscheinlich es ist, dass die Frau zum Beispiel bei 3 oder 4 Versuchen schwanger wird und dass man versucht, die Frauen weiterhin auch zu motivieren und sagen kann, dass es hier nicht ist, wie ich nehme ein Antibiotikum und nach einer Woche ist es in Ordnung, sondern dass es durchaus mal eine Therapie sein kann, die sich insgesamt auch mal über ein halbes Jahr oder Jahr hinziehen kann.
Und ein halbes Jahr oder Jahr in der Hand von Fachkräften, von Profis, von Ärzten, die jeden Tag sich genau mit diesem Thema beschäftigen, ist halt auch so super wichtig. Auch bei uns im Freundeskreis gibt es ganz viele Paare, die es jahrelang versucht haben, die mit Fehlgeburten zu kämpfen hatten und die sich dann erst an eine Kinderwunschklinik gewandt haben und die dann gesagt haben, mein Gott, warum haben wir das nicht früher gemacht? Ja. Weil uns hätte ja viel besser geholfen werden können und auch unsere Sorgen, unsere Ängste und diese Schuldgefühle, es liegt an mir, dass es nicht klappt, die werden alle nicht so schlimm gewesen. Man hätte sich besser aufgehoben gefühlt.
Total. Und gleichzeitig ist auch die Aufklärung immer noch so schlecht. Also ich finde, es ist immer noch, wird Frauen oft suggeriert nach dem Motto, ja, wenn man ein Baby haben will, zack, lässt man die Verhütung weg und dann nach spätestens halbem Jahr müsste dann auch das Kind da sein. Und so ist es eben im Normalfall nicht.
Richtig.
Und ganz, ganz viele Paare versuchen es eben sehr, sehr lange und auch gerade in Kinderwunschkliniken ist es eben selten nur ein Versuch, sondern die meisten Frauen müssen irgendwie 2 oder 3 Durchläufe durchmachen und das darf man eben nicht vergessen. Und darauf wollen wir auch aufmerksam machen. Und es gibt aber eben auch diese Erfolgsgeschichten, mit denen selbst die Ärzte kaum rechnen. Eine Patientengeschichte ist Dr. Lanowski in ganz besonderer Erinnerung geblieben.
Da kann ich mich an eine Geschichte erinnern, wo eine Patientin, die 28 Jahre alt war, zu uns kam zur Zweitmeinung, da ihre Reserve des Eierstocks mit Eizellen schon erschöpft war. Also eine vorzeitige Erlöschung der Eierstocksfunktion. Und aufgrund der Hormonkonstellation habe ich schon noch eine gewisse Restchance gesehen. So konnten wir bei einer Therapie dann doch noch eine Eizelle gewinnen, die sich auch befruchten ließ. Und am Ende, natürlich gehört auch immer Glück dazu, das ist klar, ist ein Kind zur Welt gekommen. Und um die Geschichte nochmal schön abzurunden, wir hatten 2023 ein Kinderfest anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens. Und dieses Kind, was dann 4 Jahre alt war, kam dann zu mir und sagte, danke Ihnen, dass ich da bin. Und das sind dann diese Momente, die unglaublich motivieren. Ich habe dann selber ein bisschen feuchte Augen bekommen und die motivieren also mich und den gesamten Staff hier, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und einfach gute Medizin zu machen.
Wahnsinn.
Total. Also mir stehen jetzt schon die Tränen in den Augen, wenn ich solche Geschichten höre.
Total. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Stichwort Fehlgeburten. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Jede siebte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Also 23 Millionen weltweit. Das sind 24 Fehlgeburten pro Minute. Muss man, glaube ich, erstmal so stehen lassen. Und ich durfte auch mit Julia sprechen. Sie war bei Dr. Lanowski in Behandlung. Sie hat 3 Anläufe gebraucht und beim 2. Versuch ihr Kind sogar erst im 4. Monat verloren.
Auf der Gefühlsebene ist es eine absolute Achterbahnfahrt. Also es ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was man erleben kann, für eine Mutter, nicht das eigene Kind dann in den Armen halten zu können. Zu dem Zeitpunkt, wo es Fakt ist, sozusagen, wo es sein soll. Das ist, glaube ich, das Schwerste daran. Und es ist eine schwierige Zeit, auch in der Partnerschaft, die aber, muss man sagen, einander sehr viel Kraft gibt. Also mein Mann und ich sind sehr über uns hinausgewachsen in dieser Zeit. Und diese traumatische und schwere emotionale Belastung haben wir gemeinsam, glaube ich, sehr gut aufgearbeitet. Und wenn wir heute unser Kind angucken, dann sind wir unfassbar dankbar.
Ja, und auch das ist ja das, was Julia eben schildert, eine Sichtweise, die wir vom Vater in dieser Runde ja auch schon gehört haben, dass es, glaube ich, für Männer auch einfach sehr, sehr schwer zu verstehen ist, was der Körper allein von hormonellen Umstellungen durchmacht und dann eben doch dieses Kind wieder verliert. Also der gesamte Körper stellt sich ja ab, ich glaube, Woche 4 schon darauf ein. Der Körper fängt tatsächlich ja schon an, die Vorbereitungen zu treffen, um irgendwann Milch zu produzieren, um ein Kind zu ernähren. Und wenn das dann eben nicht mehr da ist, so spät, erst im 4. Monat, sprich teilweise auch erst in der 20. Woche oder darüber hinaus, das ist richtig hart. Ja. Und gerade wenn man als Mann in Anführungsstrichen nicht helfen kann und sich vielleicht auch hilflos und machtlos fühlt, dann ist das sehr, sehr schwer zu ertragen.
Ja, das hat sie mir auch nochmal im Nachgespräch erzählt, dass es auch so furchtbar war, weil sie konnte ja das Kind irgendwie auf eine Art die ganze Zeit spüren, weil eben diese Verbindung da ist. Und er, man sieht es zwar irgendwo auf dem Ultraschall, aber wirklich spüren, das kann der Mann eben nicht. Und ich glaube, deswegen ist diese Männerperspektive da nicht zu unterschätzen und nicht einfach. Julia hat sich in der Kinderwunschklinik sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Das hat ihr unglaublich geholfen. Und was ihr auch sehr geholfen hat, und das ist vielleicht auch nochmal für alle wichtig zu hören, die sich in genau so einer Situation befinden, sich eben nicht nur darauf zu fokussieren.
Was ich nur sozusagen für mich selber und auch anderen Frauen, die diesen Schritt gehen, mit auf den Weg geben kann, ist halt wirklich, dass man sich auch andere Fixpunkte sucht im Leben, dass man sich nicht nur noch darauf einschießt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt sich die Hoffnung im Außen sucht und nicht sich zu sehr darauf versteift. Also das war für meinen Mann und mich auch essentiell, dass man gemeinsame Aktivitäten macht, sei es Sport, sei es Reisen, Erlebnisse für sich selber, auch seinen Hobbys nachgeht. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, denn sonst ist man in einem Tunnel. Und ich glaube, das kann schwierig werden und auch sehr belastend für die Partnerschaft.
Ja, das können wir uns auf jeden Fall vorstellen. Wir haben auch eine ganz, ganz emotionale Geschichte bekommen von Alissa.
Ja.
Auch sie hat einen herben Rückschlag erlebt auf dem Weg zu ihrem Wunschkind.
Ich kann aufgrund einer Hormonstörung aktuell nicht natürlich schwanger werden. Daher haben wir nach langem Kinderwunsch und Hormontherapie eine künstliche Befruchtung machen lassen. Wir haben mir 2 Embryos einsetzen lassen, damit ich mit Zwillingen schwanger werde. Das hat direkt geklappt. Ich wurde schwanger mit Zwillingen, nur leider habe ich die Zwillinge erst 1 und dann das 2. im Krankenhaus unter starken Blutungen in einer Nacht verloren.
Ja, und auch wenn es eigentlich kaum auszumalen ist, hat sie versucht zu beschreiben, wie es sich für sie danach angefühlt hat und wie es für sie danach weiterging.
Man kann sich das kaum vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man einen so langen Kinderwunsch hat, mit endlich dem Ziel, schwanger zu sein, Mutter werden zu dürfen, Eltern werden zu dürfen und dann in einer Nacht alles wieder zu verlieren.
Ja, eben gerade auch genau diese Zeitspanne ist halt auch nochmal, finde ich, wichtig zu unterschreiben.
Total.
Weil man eben so lange wartet, also gerade die ersten Wochen, wo man vielleicht noch gar nichts merkt oder wo dann irgendwann diese leichte Übelkeit kommt, beispielsweise in der Schwangerschaft. Ja. Und eben dann nach dieser gefühlt langen Wartezeit, also was vielleicht 2, 3, 4 Monate in Anspruch nimmt, dann eben auf einmal, beispielsweise Alissas Fall, in einer Nacht zu merken, dass ich verliere beide Kinder auch noch, das ist echt schon
wird man sprachlos.
Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das Schöne ist aber, Alissa hat sich dann die Zeit genommen, ihre Zwillinge auch wirklich zu beerdigen. Sie war auf einem Friedhof, sie hat Abschied genommen und das war auch ganz, ganz wichtig für sie, weil danach der Weg zum Wunschkind für sie weiterging und das ging eben nur mit dem Abschluss und dann zum Glück gab es auch ein Happy End.
Ich wusste aber gleich, dass es wichtig ist, das jetzt gut zu verarbeiten, damit ich meinen Kinderwunsch fortsetzen kann. Wir hatten ein Glück noch mehrere befruchtete Eizellen eingefroren und davon mir immer wieder weitere einlegen lassen. Die Ärztin sagte zu mir, als ich da wirklich völlig weinend und am Ende war, dass ich nicht aufgeben soll, dass ich das Gefühl von Haut an Haut mit meinem Baby spüren werde. Und das hat mir total viel Kraft gegeben. Und dann haben wir einen weiteren Versuch gemacht. Ich ging davon aus, dass ich direkt wieder schwanger werde bei der künstlichen Befruchtung. Leider hat das gar nicht, also die künstliche Befruchtung hat in dem Fall nicht gewirkt. Die Embryos sind, haben sich gar nicht eingenistet, sodass ich einfach nicht schwanger wurde. Das hat mich auch sehr umgehauen, weil ich dann Angst bekam, gar nicht wieder schwanger werden zu können. Mhm. Aber das war ein Glück nicht an dem, denn gleich im nächsten Versuch, dem dritten Versuch, habe ich mir wieder Zwillinge einlegen lassen und wurde dann schwanger mit einem Baby. Das ist mein kleiner Sohn, der am 30.03. ein Jahr alt wird diesen Jahres.
Also vielleicht ach, schön. Wirklich für alle, die momentan vielleicht auch kämpfen, einfach ein wunderschöner Lichtblick und man hört ja auch, wie glücklich sie klingt und wie freudestrahlend.
Und auch dieses nicht aufgeben und weiterkämpfen. Ich glaube, das ist das, was aus jeder Geschichte resultiert. Also das ist das Allerwichtigste, was man vielleicht auch nochmal allen irgendwie mitgeben kann.
Und das ist wahrscheinlich für viele Patientinnen und Patienten eben auch der schlimmste Kampf, den man im Leben kämpfen kann. Trotzdem hat Alissa darüber hinaus noch einen großen Wunsch.
Und was ich mir wünschen würde von der Gesellschaft ist, dass Fragen in Bezug auf die Familienplanung nicht gestellt werden, denn das ist ein sehr persönliches Thema. Das ist ein Thema, was im Prinzip auch keinen anderen angeht, außer die Familie selbst, die es betrifft. Es ist einfach verletzend, wenn so etwas wie eine Fehlgeburt oder wie ein langer Kinderwunsch, Krankheiten oder Unstimmigkeiten, dadurch, dass ein Part ein Kind möchte und das der andere nicht, wenn das im Raum steht, dann ist es einfach verletzend, wenn andere Leute da noch fragen und man gezwungen ist zu lügen, denn man wird wohl kaum eine ehrliche Antwort bekommen, wenn es an die Frage geht, und wann ist es bei euch soweit? Ganz davon mal ab, dass man das gar nicht planen kann. Aus dem Grund würde ich mir wünschen, dass die Leute einfach Rücksicht nehmen und solche Fragen nicht stellen. Denn wenn man gerade eine Fehlgeburt erlitten hat oder der Partner kein Kind möchte und ich möchte unbedingt eins und dann kommt einer daher und fragt dich, und wie ist es, bist du einfach verletzt.
Das hat mich total, das hat mich auch nochmal irgendwie so ein bisschen wachgerüttelt, weil natürlich, das ist ja auch ein Aspekt, ne?
Total.
Also man weiß ja nie, wie es hinter verschlossenen Türen aussieht. Vielleicht kämpfen auch beide Partner miteinander schon seit Jahren. Sie wollen vielleicht in der Beziehung bleiben, weil sie sich so sehr lieben, aber einer möchte eben Kinder, der andere nicht.
Ja.
Und dann trennt man sich vielleicht schließlich doch und merkt dann als Frau, dass die Zeit einfach abgelaufen
total.
Ist, ne? Dass man dann auf die 40 oder eben jenseits der 40 zugeht und komplett. Dann auch ein bisschen sein ganzes Leben hinterfragt.
Absolut. Oder auch, dass das Umfeld vielleicht nicht stimmt, ne? Dass plötzlich irgendwie man verliert seinen Job oder was auch immer, das wissen wir alles nicht, was hinter den verschlossenen Türen abgeht. Für viele eben einfach ein ganz, ganz persönliches Thema. Auch Patientin Julia haben wir nochmal gefragt, was sie sich von der Gesellschaft wünscht.
Dass insgesamt offener damit umgegangen wird. Unsere Gesellschaft wird insgesamt immer älter. Der Kinderwunsch, Sie haben es eben auch selber angesprochen, startet häufig erst 30 plus. Ja, vorher sind die Leute beruflich engagiert, sind in der Ausbildung, im Studium. Man hat einfach da noch nicht den Fokus vielleicht auch wenn es sich jetzt es gibt ja auch so eine Gegenbewegung, häufiger bekommen jetzt ja auch schon wieder 25 plus die Frauenkinder, aber die meisten sind doch über 30, sogar über Mitte 30. Und dass man sich selbst einfach dafür auch sensibilisiert und schaut, was ist sozusagen für mich mein Weg, was kann ich machen, was sozusagen ist aber auch dann nicht dieses gesellschaftliche Stigma, dass man in so eine Rolle reinkommt. Wann kriegt ihr denn Kinder oder wann kommt denn jetzt das? Und wenn man ein Kind hat, dann ist meistens sozusagen, wenn das Kind 3 Monate alt ist, die Frage, ja, und wann kommt das zweite Kind? Dass wir uns davon lösen, irgendwie zu sagen, okay, es ist jetzt mit 30 muss ich Mutter sein, mit 35 muss ich dann schon 2 oder 3 Kinder haben und verheiratet sein. Dass man sich also von diesem Thema, wir heiraten sozusagen und bekommen ein Kind, davon haben sich jetzt ja, hat sich unsere Gesellschaft ja schon etwas gelöst, das ist ja schon etwas gelockert, aber dass man das etwas aufbricht, auch dass man das, finde ich, aufbricht, noch mehr zu sagen, es ist anerkannt, ja, wenn gleichgeschlechtliche Partner sagen, wir möchten Kinder haben, wir haben einen Kinderwunsch, auch dass man da sozusagen die Türen öffnet.
Ja, vielleicht kann man es auch ganz gut runterbrechen mit dem, was Julia versucht zu sagen. Jeder von uns ist ja auch individuell zu Hause eingerichtet. Keiner von uns hat die gleiche Einrichtung zu Hause, es sei denn, wir leben nach Möbelhauskatalog. Aber das tun ja die wenigsten von uns. Ja. Also genauso individuell ist eben auch der Kinderwunsch, weil das Leben nun mal auch einfach nicht planbar ist und wir ja alle ganz andere Anforderungen an ein Leben haben.
Und so unterschiedlich sind eben auch die Auffassungen darüber, wie offen man damit umgeht. Ne? Also Richtig. Man hat ja auch jetzt gerade nochmal gemerkt, alle wünschen sich viel, viel mehr Aufklärung in jeglichen Bereichen. Aber dieses, möchte ich darüber sprechen oder möchte ich darüber nicht sprechen, ist einfach so unfassbar individuell und deswegen im Zweifel lieber lassen, weil man eben ganz große Wunden aufreißen kann.
Total. Und wir freuen uns natürlich auch wahnsinnig über Frauen oder auch Paare, die ganz offen mit dem Thema umgehen, weil das natürlich nur helfen kann. Aber gleichzeitig ist das auch eine Sache, die man eben nicht von jedem verlangen kann. Weil eben nicht jeder so offen damit umgehen kann. Es gibt ja auch einfach Frauen, die aus Selbstschutz und aus Sicherheit beispielsweise diese 12-Wochen-Phase abwarten.
Ja, genau.
Weil eben in diesen ersten 12 Wochen ja das Risiko für eine Fehlgeburt so viel höher ist und dann ja sukzessive abfällt.
Absolut, ne? Total. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen zum Anfang der Folge, aber wollen es auch jetzt zum Ende nochmal tun, denn auch Kinderlosigkeit kann eben ein wundervolles Leben bedeuten, ist auch Dr. Lanowski vom Kinderwunschzentrum Hildesheim nochmal sehr, sehr wichtig.
Generell ist es mir wichtig, dass man einfach die Selbstbestimmung der Frau stärkt und auch wenn das nicht typisch unsere Arbeit ist als Kinderwunschzentrum, aber auch eine gesellschaftliche Akzeptanz dafür schafft, wenn eine Frau sich bewusst gegen Kinder entscheidet. Dass man also da nicht so suggeriert, als ob zu einem erfüllten Leben immer zwingend ein Kind gehört. Und dass man halt auch die Frauen akzeptiert, einfach so wie sie sind und so bunt, wie sie unsere Gesellschaft abbilden. Das heißt, wir behandeln gleichgeschlechtliche Frauen, wir behandeln natürlich klar heterosexuelle Paare, wir behandeln Single-Moms, die sich dafür entscheiden. Und dass man da sozusagen eine größere gesellschaftliche Akzeptanz für schafft.
Ganz, ganz wichtig. Das hoffen wir natürlich auch mit dieser Folge ein bisschen zu bewirken. Also ich glaube, was wir als Fazit so ein bisschen mitnehmen können und was wir durch all diese Meinungen, durch all diese Eindrücke jetzt gemerkt haben, das Thema Kinderwunsch ist unfassbar sensibel und immer ganz, ganz individuell. Es gibt eben schon lange nicht mehr dieses, eine Frau muss auch Mutter sein, Stigma. Mhm. Das ist komplett überholt. Wir leben in 2025. Das ist auch gut so, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt von Working Moms, von Stay at Home Moms, wie es alles ja auf Neudeutsch genannt wird. Es gibt geteilte Elternschaft, es gibt Alleinerziehende und auch freiwillig Alleinerziehende. Mhm. Frauen, die eben auch ohne Kinder glücklich sind, so wie Herr Dr. Lanowski es eben nochmal gesagt hat. Aber es gibt auch Alleinstehende und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch. Ja. Das alles gehört zu unserer Gesellschaft und wir müssen vielleicht alle etwas mehr aufeinander zugehen.
Lasst uns gemeinsam sensibler damit umgehen und vielleicht auch mal der älteren Generation vermitteln, dass diese Frage nach einem Kinderwunsch kein Thema ist, das wir leichtfertig ansprechen sollten. Und lasst uns gemeinsam ein Zeichen dafür setzen, Tabus zu brechen, wenn es darum geht, über Fehlgeburten und auch Rückschläge zu sprechen. Das hilft auch so viel Frauen. Ich glaube, das ist auch nochmal deutlich geworden. Wir hoffen, diese Folge begleitet und hilft euch, wo auch immer ihr euch gerade befindet, auf dem Weg die Antwort auf die Frage zu finden, möchte ich ein Kind oder nicht. Und zeigt euch auch so ein bisschen, dass egal, wo ihr euch befindet, ihr niemals alleine seid.
Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns sehr. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinungen und auf eure Reaktionen. Schreibt uns gerne an radio@ffn.de.
Und vielen, vielen Dank auch, dass so viele von euch diese unfassbar emotionalen Geschichten über ihre Fehlgeburten oder über ihren Weg zum Kind mit uns geteilt haben. Das hat uns sehr, sehr viel bedeutet.
Und sehr berührt.